Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser Podcast von FAMPLUS soll Sie bei genau diesem Thema unterstützen. In allen Lebenslagen immer wieder verschiedene Fokusthemen und immer wieder passende Experten. Der Podcast für Berufstätige zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Schön, dass ihr heute dabei seid bei einem wirklich genialen Thema: Entscheidungen treffen und wie kann Veränderung eigentlich gelingen? Ich glaube, ich habe mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich wirklich Entscheidungen trifft, als im Vorfeld zu diesem Podcast. Und freue mich wirklich, dass zwei wunderbare Damen bei mir sind. Einmal Kerstin Blumenmoser, Lebenslagencoach und systemische Beraterin. Hallo Kerstin.
Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr schön, dass du die Zeit für uns hast. Und Dr. Verena Utikal, Entscheidungswissenschaftlerin und Expertin für Verhalten und Change. Hallo Verena.
Hallo Denise, hallo Kerstin.
Sag mal, 20.000 Entscheidungen pro Tag, Verena, das geht doch gar nicht.
Ja, wir müssen ja auch noch schlafen, ne?
Und das sind ja mindestens im besten Fall, sage ich mal so, 8 Stunden. Also 16 hätten wir dann noch, um 20.000 Entscheidungen unterzubringen. Geht doch gar nicht wirklich. Kann man das wissenschaftlich wirklich belegen, dass wir 20.000 Entscheidungen am Tag treffen müssen?
Ja, da gibt es ganz nette Methoden. Die Leute, die da bei diesen Studien mitmachen, die werden gebeten, wirklich Tagebuch zu führen oder eigentlich eher Stundenbuch. Ja? Also wirklich jede Entscheidung, die getroffen wurde, mit einer App zu notieren, aufzuzeichnen. Und aber eigentlich, wenn man mal ganz mit gesundem Menschenverstand rangeht, kommt man auch durch Überlegungen eigentlich recht schnell auf diese Zahl. Wenn du überlegst, du hast ja gerade gesagt, 8 Stunden pro Tag schlafen wir, manche noch mehr, manche ein bisschen weniger. Dann haben wir diese 16 Stunden für 20.000 Entscheidungen. Und wenn wir das runterrechnen, dann sind wir bei 3 Entscheidungen, bei alle 3 Sekunden eine Entscheidung.
Ja? Gut,
alle
wenn ich
drei
jetzt so,
Sekunden eine Entscheidung.
Wenn ich es jetzt so überlege, fängt es natürlich schon damit an, der Wecker klingelt, drücke ich einmal die Schlummertaste oder lasse ich es. Wäre quasi die erste Entscheidung. Ne?
Genau.
Und diese ganz großen Lebensentscheidungen, die trifft man natürlich nicht in der Form und vor allem auch nicht jeden Tag und in so großer Vielzahl. Jetzt sprechen wir heute ja über, welche Entscheidung sprechen wir eigentlich heute? Beziehungsweise sprechen wir über die großen Entscheidungen oder über die kleinen Entscheidungen? Und in welcher Form könnt ihr zwei, Kerstin und Verena, uns heute behilflich sein?
Ich hoffe, wir sprechen über beide, denn beide sind wichtig, oder, Kerstin?
Ja, tatsächlich. Ich bin auch immer überrascht, wenn ich höre, wie viele auch kleine Entscheidungen man alltäglich trifft. Ja, allerdings uns im Coaching erwischt wahrscheinlich doch des Öfteren die größere Entscheidung oder wir haben damit zu tun, die Entscheidung, ob ich jetzt in der Kantine irgendwie den Linseneintopf oder die Currywurst esse, das sind wahrscheinlich nicht die Themen, sondern das sind wahrscheinlich tatsächlich größere Lebensentscheidungen mit größeren Auswirkungen auf mich selber oder eben auch auf andere.
Ich habe heute schon vor einer großen Entscheidung gestanden. Und zwar, was ziehe ich denn an? Weil wir sehen uns ja jetzt hier, ihr alle könnt uns nur hören, aber wir drei sehen uns das allererste Mal und dann auch gar nicht wirklich live. Und es ist ja nur so ein kurzer Ausschnitt. Ich dachte jetzt, macht so eine weiße Bluse mich eigentlich zu bieder, obwohl ich es gar nicht bin? Oder setze ich die viereckige Brille auf oder doch die runde? Also das war schon wirklich, ich habe mich jetzt so entschieden. Und das geht ja den ganzen...
Ein paar 100 Entscheidungen zusammen, Denise, heute Morgen. Hm?
Ja, siehste, ich sag's ja. Also mit den 20.000 mag wirklich so stimmen. Verena, du wolltest eben noch kurz auf Kerstin eingehen, glaube ich, oder?
Ja, Kerstin sagte gerade, die großen Entscheidungen sind im Coaching wichtig und da stimme ich total zu. Meistens haben Leute ja einfach sehr viel, investieren sehr viel Zeit in große Entscheidungen. Ja, soll ich diesen Job wechseln? Soll ich das Haus kaufen? Soll ich ein Kind bekommen? Also das sind diese Entscheidungen, die uns viel Bauchweh machen, wo wir lange, vielleicht sogar wochenlang damit schwanger gehen. Die kleinen Entscheidungen und gerade der Linseneintopf, ja, da musste ich jetzt gerade so schmunzeln, sind aber extrem wichtig, weil sie so unterschwellig unser Leben beeinflussen. Ja, wir denken vielleicht, meist doch wurscht, ob ich den Linseneintopf nehme oder die Currywurst, aber wenn es grundsätzlich um das Ziel in meinem Leben geht, glücklich zu sein, und ich würde fast sagen, das ist ja das Ziel von fast von uns allen ist, ja, dann sind diese kleinen Entscheidungen doch wirklich relevant, weil das dazu führt, führe ich ein gesundes Leben, führe ich ein sportliches Leben, führe ich ein aktives Leben. Und das sind oft diese ganz, ganz kleinen alltäglichen Entscheidungen, die das beeinflussen. Es ist nicht meine grundsätzliche Entscheidung, so, ich bin jetzt ein sportlicher Typ, kann ich schon entscheiden, ja, aber da folgen eben ganz, ganz viele Momente in meinem Leben nach, mit denen ich diese große Entscheidung ja durchsetzen muss. Und deswegen sind diese kleinen Entscheidungen aus meiner Sicht total unterschätzt für unser Glück.
Da kommt mir direkt in den Kopf, Kinder, die wir ja wahrscheinlich alle drei so haben werden, eventuell, kann ich denen schon beibringen, gut darin zu sein, kleine Entscheidungen zu treffen? Und ist das vielleicht ganz wichtig auf dem Weg, um die ins Leben zu schicken? Ihr nickt beide. Ja.
Ja, also tatsächlich erlebe ich es wirklich zu Hause. Entscheidungen zu treffen ist wirklich eine ganz große Übung. Und ich glaube, da hat sich auch in pädagogischer Sicht schon etwas verändert, wo man früher als Eltern gesagt hat, hey, du ziehst heute das und das an. Das ist ja so ein typisches Beispiel. Ich lasse den Kindern die Wahl. Das ist ja schon mal eine Option zu sagen, okay, du hast die Wahl zwischen zwei Kleidungsstücken und jetzt suchst du dir das aus, was du heute schön findest. Das sind zum Beispiel so die kleinen Dinge, wo man die ersten Erfahrungen macht, ne? Zu sagen, was passt zu mir? Ja. Wo fühle ich mich heute mit wohl? Und das prägt ja so ein bisschen auch die eigene Persönlichkeit.
Was ja auch wieder zur Folge hat bei mir, dass ich mich entscheiden musste irgendwann, okay, ich lasse sie jetzt einfach so losgehen, auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt. Ich entscheide mich jetzt zur totalen Relaxedheit, was das Outfit meiner
Tja,
Kinder angeht,
da
ne?
muss man viel aushalten.
Oh Gott, ja. Es ist der Wahnsinn. Sag mal, Kopf- und Bauchentscheidung. Es gibt ja so Menschen, die sagen, ich bin der totale Kopfmensch. Verena, du hast noch was zum Thema
Ich habe
Kinder,
noch
ne?
was.
Ja,
Ich hab noch
erzähl.
was. Es gibt ein Konzept, man nennt das Burden of Choice. Und das kennt ihr sicher, wenn wir zu viele Auswahlmöglichkeiten haben, macht uns das oft auch nicht glücklich. Ist interessant, weil man eigentlich denken müsste, umso mehr Optionen, umso besser kann ich doch die auswählen, die zu mir passt. Aber in der Wissenschaft sehen wir, dass Menschen häufig, wenn zu viele Optionen da waren, am Ende nicht glücklicher sind mit dem, was sie sich gewählt haben, weil sie dann Reue spüren. Ach, hätte ich nicht doch vielleicht Option A oder doch lieber das schwarze Kleid, oder? Ja. Und ich sehe das sehr häufig bei meiner Tochter. Die ist da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die kommt manchmal in so eine Paralyse. Ja, in so eine Bewegungsunfähigkeit, wenn die zu viele Optionen hat, dann ist sie wie ein Schockstarre. Dann kann die gar nichts mehr. Und dann hilft es natürlich, den Optionsrahmen einzuschränken und zu sagen, okay, schau mal, bleiben wir mal bei den Klamotten, ne? Grüne Leggings oder gelbe Leggings. Ja, nur noch diese beiden. Und dann geht es meistens. Aber wenn das zu viel ist, ja, dann tun wir uns Erwachsene schon sehr schwer und da tun sich die Kinder auch noch schwerer, weil die es natürlich noch wenig geübt haben. Und ich glaube, da ist dann wirklich unsere Aufgabe als Eltern, den Rahmen zu stecken. Also klar, sie müssen es selber lernen, aber zumindest den Rahmen zu stecken, dass sie eine kleine Entscheidung treffen können und nicht diese riesige. Ganz wichtig.
Ja, also lernen, Entscheidungen zu treffen. Ganz wichtige Geschichte. Kommen wir mal zu diesen Menschen, die sagen, ich bin der totale Kopfmensch, ich bin der totale Bauchmensch. Gibt's sowas? Können sich Menschen wirklich in zwei Lager teilen?
Wer mag antworten? Kerstin, bist du?
Serena, das ist, glaube ich, dein.
Okay. Also wir sind alle beides. Wir sind alle beides. Kein Mensch ist kompletter Kopfmensch. Viele bilden sich das ein. Ja, viele wären das gerne. Oh, ich bin so rational, ich mache alles mit dem Kopf. Aber das stimmt nicht. Wir bilden uns das häufig ein. Der Bauch spricht im Grunde immer mit. Und mit Bauch meinen wir im Grunde Erfahrungen, ja, Emotionen, all dieses, das können wir nicht ausschalten. Wir können zwar beschließen, okay, ich brauche jetzt ein Auto, ich mache mir eine Liste, Pro und Contra für den BMW und für den Audi. Und am Schluss entscheide ich mich dann doch, obwohl Audi alle Pro-Argumente hatte, für den BMW, einfach weil mein Opa auch einen hat. Ja, und das einfach ein warmes Gefühl bei mir auslöst. Und das ist interessant, in meinen Seminaren halten sich die Leute sehr, sehr viel häufiger für Kopfmenschen, als sie es eigentlich sind.
Okay, kann man denn eigentlich sagen, diese ganz großen Entscheidungen, also sowas wie ein Auto kaufen, das ist ja schon echt eine ziemlich große Entscheidung. Handeln wir da anders, entscheiden wir da anders als bei kleineren Entscheidungen? Also gibt es da großartige Listen, so wie du es gerade gesagt hast, oder holen wir uns da viele Informationen ein? Oder kann man da, sollte man da, und ist es auch überhaupt vielleicht ganz gut, manchmal so zu entscheiden?
Also, ich würde das gar nicht jetzt auf groß oder kleine Entscheidungen ja, runterbrechen. Ich würde eher sagen, gut, das Auto ist vielleicht der klassische Fall. Da kann ich mit Fakten ganz gut arbeiten. So, das ist der Preis, das ist was auch immer. Aber es gibt Entscheidungen, die sind, da habe ich keinen wirklichen Referenzpunkt. Ne? Also gerade zum Beispiel die Entscheidung, will ich jetzt eine Familie gründen, will ich Kinder haben? Woran mache ich fest, ob ich daran glücklich bin? Das bietet unglaublich viele Unwägbarkeiten. Da muss ich in mich reinfühlen und meine Bedürfnisse kennen und so weiter und so fort. Da spielt der Bauch schon auch nochmal eine sehr große Rolle. Und ich glaube, da gibt es auch Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr das Gespür dafür bekommen. Da gibt es nicht nur diese reine Kopfentscheidung, sondern da ist etwas anderes, was noch mitwirkt.
Also der Bauch.
Ja,
Und
gewisserweise der Bauch.
chemische Geschichten, die im Kopf vielleicht oder im Bauch ablaufen, wo auch, ja, wo läuft denn sowas ab eigentlich, Verena? Was läuft denn überhaupt im Bauch ab, was mir einen Impuls gibt, so oder so zu entscheiden?
Nix. Im Bauch läuft gar nichts ab. Es ist trotzdem das Gehirn. Ja, aber ich glaube, deswegen haben so viele Leute eine Aversion gegen Bauchentscheidungen, weil sie denken, das wäre so was Gefühliges, ja, was man nicht richtig greifen kann. Und ganz häufig hilft es diesen Menschen zu verstehen, dass ein Bauchgefühl, ja, sowas wie, ich sage da gern, wie so ein Spotlight auf den BMW, ja, so wie von oben kommt so ein Licht und denkt so, oh, der BMW muss es sein, dass das kein Gefühl ist und auch nichts Esoterisches, sondern tatsächlich ja auch ein regelbasierter Prozess, der im Hintergrund unterbewusst abgelaufen ist, nur den wir einfach gar nicht mitbekommen haben. Und wenn wir dann rausfinden, was diese Regeln sind, die unser Unterbewusstsein für uns auswählt, da fühlen sich viele Menschen sehr, sehr viel besser, weil sie verstehen, aha, daher kommt dieses Gefühl. Und Gefühl mache ich jetzt in Anführungsstrichen, weil es ist eben trotzdem eine regelbasierte Entscheidung, nur die Regel, die kennen wir erstmal nicht, die müssen wir durchschauen und dann verstehen wir es auch besser. Wenn ich zum Beispiel sehe, ah, BMW, warum ist mir der so sympathisch? Ja, wegen meinem Opa, ja, zum Beispiel. Und dann können wir das schon viel besser verstehen und sagen, aha, ach so, ja gut, ich bin einfach so ein Mensch, der auf Traditionen Wert legt. Oder ich bin ein Mensch, der gerne beim Autofahren an den Opa denkt, ja. Und dann verstehen wir viel besser, warum wir dieses Gefühl haben. Und viele Leute können dann viel besser auf ihren Bauch vertrauen, ja, weil dieses Gefühl, das wir vom Bauch angeboten bekommen oder diese Option, die unser Bauch uns anbietet, ist wie so ein Vorschlag. Ja? Wir können sagen, ja, machen wir und nochmal drüber nachdenken, woher das vielleicht kommt. Oder wir sagen, nee, machen wir diesmal nicht. Diesmal entscheide ich. Und zwar mit meiner Liste.
Aber da fällt mir direkt ein, dann müsstet ihr doch eigentlich in euren Coachings Menschen beibringen, dass sie auf ihren Bauch hören dürfen oder sollen oder dass man drauf hat. Also Vertrauen ist ja auch so eine wichtige Sache, oder?
Ja, also und vielen hilft es zu vertrauen, wenn sie wissen, woher kommt das Gefühl. Ja, also Gefühl zu verstehen. Oder wie Kerstin jetzt auch gerade gesagt hat, überhaupt sich selbst zu verstehen. Was habe ich eigentlich gerade in so einer, will ich Kinder oder nicht Situation, wo ich überhaupt keine Erfahrungswerte habe. Die Entscheidung treffe ich ja nur einmal. Ja? Wo ich nicht zurückgreifen kann auf, wie habe ich das denn letztes Mal entschieden? So, das passiert da ja eben nicht. Dass ich mich selbst kennenlerne, meine Werte, meine Normen, meine Bedürfnisse verstehe, um dann gut entscheiden zu können.
Also Werte, finde ich, ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Die entstehen ja auch aus der eigenen Biografie. Und das ist zum Beispiel etwas, was man im Coaching auch gerne anwendet in solchen größeren Entscheidungsthemen, dass man sagt, blick doch auch mal zurück und was habe ich für Erfahrungen mit dem und dem Thema gesammelt? Warum betrifft es mich jetzt oder warum triggert mich das jetzt eine gerade mehr oder weniger? Und vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Bauchgefühl. Sowas manifestiert sich gegebenenfalls tatsächlich in der Haltung, die ich gerade einnehme. Das ist vielleicht etwas, was Menschen dann als Bauchgefühl empfinden. Also wenn ich jetzt quasi auf meinem Stuhl sitze und irgendwie die Entscheidung fühlt sich nicht richtig an, dann sitze ich vielleicht schon irgendwie da ein bisschen geknickt oder die Schulter nach oben oder es krummelt mir irgendwo oder ich atme vielleicht flacher. Also irgendwo, und das ist vielleicht der Zugang, den auch vielleicht Manager dann ja auch irgendwo zugänglich das macht, dass man sagt, naja, auch ich kenne dieses Gefühl. Ich habe zwar vom Kopf her einen klaren Gedanken, aber irgendwo, ja, in meiner Körperhaltung, Bewegung merke ich das dann doch.
Jetzt hoffe ich, dass ihr diese Frage mit Ja beantwortet, sonst würden wir wahrscheinlich den Podcast gar nicht machen. Also kann man lernen, sich erfolgreich zu entscheiden? Ihr wartet zu lange, also kann man weder Ja noch Nein sagen. Ich nehme mal an, die Antwort ist, es kommt drauf an, oder? Und auf was kommt es dann an?
Ich würde mal zurückfragen, was ist denn erfolgreich?
Ja, ich für jeden ziemlich individuell wahrscheinlich, oder? Also erfolgreich entscheiden kann für einen Manager sein, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens wiederhergestellt zu haben. Kann aber auch für mich sein, okay, ich entscheide mich jetzt einfach, dass meine Tochter bunt wie Pippi Langstrumpf losläuft, auch wenn das für mich gar nicht toll aussieht. Kann ja auch eine erfolgreiche Entscheidung sein.
Also viele definieren eine erfolgreiche Entscheidung auch, dass sie es nicht bereuen, dass sie sie nicht anders treffen würden, hätten sie noch mal die Chance. Und ich finde, da ist es ganz interessant, erstmal in vielen Entscheidungen klarzumachen, dass, gut, will ich Kinder oder nicht, ist da vielleicht eine Ausnahme, aber sehr viele Entscheidungen sind revidierbar. Ja? Also selbst wenn ich mich entschieden habe und ich merke, es war nicht erfolgreich, ja, dann mache ich es halt nochmal. Ja, das ist oft eine Option und die sehen Menschen häufig gar nicht, weil sie so Angst haben, sie müssen es auf den ersten Versuch gut hinkriegen und deswegen kommen sie auch in diese Paralyse, die ich vorher schon beschrieben habe, dieses, ich kann gar nichts mehr, weil wenn ich was falsch mache. Also da auch mal den Ansatz zu zeigen, es muss nicht sofort erfolgreich sein. Ja, probier doch vielleicht verschiedene Dinge aus, um zu schauen, passt es für dich. Und das würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall trainieren, ja? Diese Angst vor Entscheidungen zu verlieren. Das geht. Das Lernen, dass eine Entscheidung also per se immer erfolgreich ist, würde ich sagen, nein, das geht nicht. Ja? Also wir haben Trial and Error. Das müssen wir tun. Wir müssen lernen. Und lernen ist manchmal eben auch daneben liegen und beim nächsten Mal probieren.
Der Vorteil ist vielleicht einfach, in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Und das ist etwas, was man rückblickend tatsächlich auch sehr positiv bewertet. Also wenn man rückblickend sagt, ja, ich habe mich entschieden, das war jetzt vielleicht nicht die Idealwahl, aber letztendlich konnte ich es dann, wie du gerade gesagt hast, Verena, es gab dann immer wieder eine Möglichkeit, auch wieder anzupassen, aber ich war in der Handlungsfähigkeit. Ich saß selber am Steuer und sitze nicht irgendwo im Bus, im Gang hinten, obwohl ich den Nahverkehr wirklich sehr, sehr mag. Aber für diese Entscheidungen sitze ich einfach gern am Steuer. Und rückblickend ist das tatsächlich etwas, wo man sagt, ja, auch selbst wenn die Entscheidung nicht die ideale war, aber ich bin handlungsfähig geblieben oder geworden.
Man hat eben so ein bisschen rausgehört, Verena. Also ein Hindernis, Entscheidung zu treffen, ist auch die Angst vor Fehlern, ne? Gibt es da noch mehr Hindernisse?
Ja, sehr viele.
Wie viel? Oh
Also
Gott, okay.
sehr viele,
Nenn mal so
sehr
ein
viele,
paar.
sehr viele. Also, und da spreche ich vor allem über diese Entscheidungen, ja, die ich vorher auch schon angesprochen habe, so mein großes Ziel. Also zum Beispiel, ich möchte sportlich sein. Ja? Also meine Entscheidung ist, ich bin jetzt Sportler. Kann ich jetzt natürlich entscheiden, aber bis dahin ist ein langer Weg und da können viele Hindernisse auftreten. Ja? Und diese Hindernisse können zum Beispiel sein, blöderweise habe ich gar keine Turnschuhe. Ja? Das wäre ein relativ einfaches Hindernis. Das kann man mit Geld regeln, aber es gibt eben sehr häufig auch verhaltensorientierte Hindernisse. Sowas wie, ich bin noch gar nicht gewohnt, wie soll ich überhaupt Sport integrieren? Ich habe möglicherweise auch gar keine Freunde, die Sport machen. Ich kann es auch nirgends abschauen. Also es gibt vielleicht auch eine falsche Vorstellung von mir selbst. Oh, ich glaube, ich kann das überhaupt nicht. Also höchstens 2 Minuten, dann mehr könnte ich überhaupt nicht schaffen. Das sind alles Hindernisse, die wir versuchen können, anzugehen. Also indem wir zum Beispiel sagen, wir suchen uns jetzt Leute, die uns zeigen können, wie das geht. Ich gehe in einen Verein, ja? Oder ich mache mir wirklich mal eine kleine Statistik und schaue, wie viel schaffe ich denn pro Tag und werde durch diese Wiederholung, die ich jeden Tag mache, werde ich zum Sportler. Ich war es vielleicht am Anfang gar nicht, aber durch die Wiederholung, ich mache das, was ich gestern gemacht habe, automatisch wieder, kann ich schaffen, mich auf eine Reise zu begeben, die auch immer wieder Rückschläge haben kann. Ja? Vielleicht war ich im Urlaub, so geht es mir häufig. Ja? Urlaub bringt mich immer total aus meiner Routine. Total. Also ich mache sehr viel Yoga und das klappt gut. Aber sobald ich im Urlaub war, muss ich wieder meine Routine neu kreieren. Aber es ist okay. Es ist wie eine Medikation vielleicht auch, die neu eingestellt werden muss. Ja? Und dann versuche ich es wieder auf den neuen Rhythmus einzupassen und dann läuft es wieder. Aber das sind so typische Hindernisse bei Zielen, die ich mir eigentlich selber gesetzt habe, die aber trotzdem auf irgendeine Art komisch schwierig sind zu erreichen, obwohl ich es doch schon entschieden habe. Ja? Gucken, wie komme ich da durch?
Verena, ich interpretiere dein Nicken einmal auf fachliche, aber auch auf persönliche Art und Weise, oder?
Meinst Kerstin, glaube ich,
Verena,
ja.
Kerstin, genau.
Also.
Kerstin. Kerstin lächelt nämlich die ganze Zeit und nickt. Also, und ich kann es wirklich auch nur bestätigen. Es ist wirklich, wenn man den großen Berg sieht, ich möchte, wenn man beim Sportlerbild bleibt, ja, und dann anfängt, wie ein Sportler loszujoggen, um Gottes Willen. Dann ist ja es geht ja gar nicht. Kerstin, du kennst das, oder?
Ja, klar, also Veränderungen, die sind teilweise. Ja, es ist Anstrengung, es kann auch echt mal schmerzhaft sein. Und da ist man natürlich schnell dabei, dann auch mal einzuknicken. Da ist natürlich auch Coaching oft total hilfreich, wenn man jemanden hat, der sagt, doch, wir waren doch bei dem Ziel und was ist denn jetzt gerade das Hindernis, ne? Und wie kann ich da tatsächlich, ja, wie kann ich mir die neuen Turnschuhe schnell besorgen, damit ich dann auch gut weitermachen kann. Ich finde sogar tatsächlich, um noch einen kleinen Schritt zurückzuspringen, ich finde dieses Hindernisthema auch schon in dem ersten Schritt, bevor ich eine Entscheidung habe, manchmal total spannend, weil diese Hindernisse bewegen einen ja manchmal erst vielleicht gar nicht erst loszulegen. Und da ist es oft ganz spannend hinzuschauen und zu sagen, spielen wir das doch mal gedanklich durch. Also ich nehme mir dies und das vor. Was für Hindernisse antizipiere ich denn da? Und wie kann ich diesem Hindernis denn begegnen? Und wenn ich dann sehe, ach tatsächlich, ich hätte ja was zur Hand. Das ist ja gar nicht so ein Riesenhindernis. Und selbst wenn das passiert, irgendwie fällt mir was ein. Dann ist das oft total spannend zu sehen, ne, dass ich schon im Prozess davor eigentlich merke, so groß ist das Hindernis manchmal gar nicht, wie ich das jetzt denke.
Wisst ihr, an was ich gerade denken muss? Kleine persönliche Geschichte meiner Mutter, die ja von heute auf morgen eigentlich relativ plötzlich allein war und mein Vater eben starb und die dann irgendwann sagte nach einem Jahr, weißt du was, ich möchte irgendwie ein Hobby machen und ich habe rausgesucht einen Tanzkurs und solche so Oma-Sachen eben eigentlich, ne? Oder so ein Und dann sagte sie, nein, ach, hör auf damit. Und ach, weißt du, und in so eine fremde Gruppe rein. Und ach, ich weiß nicht. Und irgendwann rief sie mich an nach 1,5 Jahren und sagte, weißt du was, ich spiele jetzt Skat. Ich gehe Freitag das erste Mal Skat spielen. Also wirklich in einer Kneipe. Und sie hat, ich glaube, ganz unbewusst sind diese Dinge in ihr passiert, dass sie sich oder dass ihr Unterbewusstsein wahrscheinlich gesagt hat, was tut mir jetzt gut? Ja, und dann ist sie über 95 Schatten, glaube ich, gesprungen und liebt es bis heute und kloppt halt jeden Freitag Skat und findet das ganz toll. Aber da ist eben dieses Thema Unterbewusstsein. Also ist das irgendein Automatismus, der da im Körper ist, der einem dann zu solchen Entscheidungen verhilft, Verena?
Nicht deine Mama nicht, aber ich würde vermuten, dass das Kartenspielen vielleicht schon mal früher in ihrem Leben eine Rolle gespielt hat, ja, richtig?
Absolut,
Und
ja.
dass sie das vielleicht einfach auch wieder sich erinnert hat, wie viel Spaß sie damals schon am Spielen hatte und dass ihr das vielleicht fehlt. Und das dauert eine Weile, bis man sowas wieder bemerkt. Das ist ja dann auch immer ganz witzig, ne? So im Nachhinein ist alles ganz klar. Naja, die Oma hat doch schon immer als Kind gern Mau-Mau gespielt. Da ist doch klar, dass die jetzt Skat spielt. Aber bis man selber dieses Gefühl wieder hat, bis man sich das dann auch traut, ne? Das ist erstmal so ein Gedanke und dann so, aber naja, da sind ja auch fremde Menschen. Naja, aber Skat, aber Karten. Ja? Und es ist ein Prozess. ist ein Prozess. Und diese Idee erstmal zu haben und dann immer wieder hin und her und von allen Seiten zu beleuchten. Und irgendwann probiert man es dann vielleicht mal aus.
Lass uns nochmal nach so einer schönen Geschichte zu den Hindernissen kommen. Was hindert uns daran, Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, das ist auch so mit deinem Steckenpferd, Verena, das ist Biases. Also quasi, man kann es übersetzen mit, man hat Vorurteile. Erklär uns mal, was es damit auf sich hat.
Wenn wir mit dem Bauch Entscheidungen treffen, und das tun wir ja die ganze Zeit, das haben wir vorher noch gar nicht quantifiziert, von diesen 20.000 Entscheidungen, die wir pro Tag ungefähr treffen, ist der Großteil, wirklich der absolute Großteil bei über 90% bei diesen kleinen Entscheidungen, diesen kleinen, die so nebenbei passieren. Und Gott sei Dank tun wir das, weil wenn wir diese alle 3 Sekunden eine Entscheidung wirklich mit dem Kopf fällen würden, dann wären wir jetzt schon, wie spät haben wir es jetzt? 9:30 Uhr? Wären wir schon wieder im Bett. Ja, das wäre kognitiv unheimlich anstrengend. Deswegen ist es gut, dass wir diese Bauchentscheidungen oder wir sagen auch diese automatischen Entscheidungen in unserem Leben haben, weil das spart Energie und wir brauchen die Energie für etwas anderes. Diese Bauchentscheidungen, die sind super schnell, sparen Energie. Und deswegen sind wir dankbar, dass wir sie haben. Blöderweise, dadurch, dass die so schnell sind, passieren da häufig Fehler. Und das sind diese Biases. Ja? Wenn wir einen Automatismus verwenden, irgendwas Automatisches, so wie was wie, ach, mache ich so wie gestern, dann kann das natürlich einfach ein Fehler sein, weil besser die optimale Entscheidung wäre es, ganz anders zu machen. Und es ist ganz spannend, dass diese Fehler, die bei Bauchentscheidungen passieren, sind systematische Fehler. Das finde ich total schön, weil es bedeutet, das sind nicht zufällige Fehler. Kerstin geht aus Versehen links und Denise geht aus Versehen rechts, obwohl geradeaus richtig gewesen wäre, sondern ihr biegt beide rechts ab. Ja? Beide biegen rechts ab und zwar immer rechts. Ihr macht alle immer den gleichen systematischen Fehler. Und das ist super. Also nicht für euch, aber für die Analyse, weil man diese Fehler also vorhersehen kann. Man weiß, aha, wenn Menschen in so einer bestimmten Situation sind, dann können wir ziemlich sicher sein, wenn ein Fehler passiert, passiert dieser Fehler. Und das ist super, weil nicht nur bei sich selbst, wenn ich selber überlege, in welche Richtung tendiere ich wahrscheinlich, wir uns selbst einfangen können, sondern wenn wir auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, im Coaching oder als Manager in der Führung von Mitarbeitenden, können wir schon vorhersehen, wo wird wahrscheinlich was passieren. Ja? Also wenn ein Fehler passiert, in welche Richtung geht dieser Fehler? Und das ist natürlich sehr hilfreich, weil man dann entsprechend vorab ja schon bestimmte Dinge etablieren kann, dass die Leute entweder gar nicht falsch abbiegen oder, ja, muss man schon auch sagen, dass man weiß, sie werden falsch abbiegen und darüber freue ich mich. Das kann natürlich genauso sein.
Das ist ja extrem spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast so ein Coaching in einem Unternehmen, wie funktioniert das? Also jemand lädt dich ja ein, in diesem Unternehmen Menschen zu coachen und sagt dann zum Beispiel, ja, ich habe dann einen Personalleiter, der dreht immer total durch, beziehungsweise der hat sich immer mit seinen ganzen Menschen angelegt. Also können Sie da nicht mal drauf gucken? Ist natürlich Blödsinn, so wird es nicht funktionieren. Aber erklär mal, wie läuft sowas ab? Und
Also,
wie, ja.
ja, also ganz wichtig, so läuft es nicht ab. Ja? Also und so laufen Coachings tatsächlich niemals ab, sondern ich kriege nicht einen Auftrag von einem Manager, seinen Mitarbeiter richtig einzustellen. So passiert es nicht. Aber nehmen wir mal an, jemand hat tatsächlich als Manager Schwierigkeiten, all seine Mitarbeiter von einer Sache zu überzeugen, die aber in seinen Zielvereinbarungen stehen. Also neue Software zum Beispiel zu benutzen und die Mitarbeiter ziehen aber nicht mit. Ja, dann kann man überlegen, gut, wie kriegt man die jetzt dazu, diese Software doch mehr zu akzeptieren? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel, wir haben vorher schon drüber gesprochen, Menschen ahmen sehr gerne nach. Ja, also ich tue mir leichter, Sport zu machen, wenn andere Leute mit mir zusammen Sport machen. Ne? Wir sind Herdentiere, machen wir gerne. Also wird in Unternehmen deswegen auch sehr häufig genau dieser Ansatz verwendet, zu sagen, gut, wir brauchen vielleicht ein paar Zugpferde, die diese Software total gerne benutzen und damit schon zeigen, das ist eine tolle Sache und die anderen damit überzeugen, mitzugehen. Oder man arbeitet damit, dass man sagt, Ja, gut, wer jetzt diese Software in dieser Woche benutzt hat, der darf bei einer Lotterie mitmachen und ne, also Anreize zu kreieren, Lust drauf zu machen, diese Software auszuprobieren. Also da kann man einfach gemeinsam überlegen, welche dieser systematischen Fehler, ja, zum Beispiel, ich will all genau das, was alle anderen machen, das wäre ja so ein systematischer Fehler. Alle biegen rechts ab, weil die ganze Menge rechts abbiegt. Alle benutzen die Software, also will ich das auch. Wie kann man das integrieren, um die Leute zu ihrem eigenen Besten zu begleiten?
Sag mal, Verena, ist das Manipulation im positiven Sinne?
Ja, natürlich, nennen das beim Namen. Das ist Manipulation.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, die Frage ist, kann man überhaupt nicht manipulieren? Ja, also das ist, wenn ich jetzt gar nichts mache, manipuliere ich die Leute ja auch. Dann manipuliere ich sie dahin, dass sie in dem Trott bleiben, in dem sie sind. Also das wird gerne als Argument verwendet, dass wir eigentlich gar nicht manipulieren können. Egal, was wir tun, wir werden die Leute in irgendeine Richtung damit schubsen. Deswegen könnte man sagen, es ist erlaubt.
Eine po positive Manipulation.
Genau. Aber das ist natürlich eine ethische Frage, ja, ganz richtig. Also
Ja, ja.
das ist ja, wichtige Frage.
Jetzt lasst uns mal ganz kurz gemeinsam alle, die uns gerade zuhören und wir drei zu einem Team werden, wenn wir es nicht auch gedanklich schon sind. Wir alle wollen jetzt mal lernen, wie wir besser Entscheidungen treffen können. Ohne dass wir jetzt ein großes Coaching vor uns haben, gibt es eventuell so ein, zwei Punkte, wo wir jeden Tag im ganz Kleinen an uns arbeiten können, um doch ja entscheidungsfreudiger zu werden? Was würdet ihr sagen? Gibt es sowas und kann man das hier überhaupt auf dieser Ebene mal kurz besprechen? Kerstin, was glaubst du?
Ja, man kann sich zum einen immer wieder seiner eigenen Bedürfnisse bewusster sein. Und das hilft tatsächlich, wenn man die auch äußert. Also wenn ich die quasi zur Sprache bringe, werden sie mir selber bewusster. Ich erlebe vielleicht auch ja in der Reflexion, wie wirkt das auf andere. Also mir immer wieder dessen klar zu sein, was braucht es eigentlich jetzt für mich? Was ist mir persönlich wichtig? Ich kann mir selber so meiner Werte klarer werden. Ich kann auch tatsächlich einfach ab und zu mal rückblicken und mir Gedanken machen, wie habe ich denn in der Vergangenheit entschieden? Was hat mir denn geholfen? Was hat mir nicht geholfen? Ja, und im Kleinen das tatsächlich auch einfach mal auszuprobieren. Also immer einen kleinen Schritt mutig zu sein bei irgendeiner Entscheidung, zu sagen, okay, ich probiere es heute mal aus. Ja, vielleicht würde ich jetzt lieber faul sein und sagen, nee, ich bleib, wie ich bin, aber ich kann ja heute mal, jetzt fällt mir kein ganz super Beispiel ein, aber heute mache ich mal was Neues, mal was anderes. Und dann sehe ich ja, okay, hat funktioniert.
Also das ist ja so auf der einen Seite bei sich selber zu bleiben, aber auf der anderen Seite auch eben total offen zu sein für sämtliche Alternativen, ne? Verena?
Ich habe eine nette Methode, die kann man fast täglich anwenden. Und das ist die 10-10-10-Regel. Und die passt bei ganz kleinen alltäglichen Entscheidungen, sich einfach zu überlegen, wie glücklich würde mich diese Entscheidung in 10 Minuten machen? Wie glücklich würde mich diese Entscheidung in 10 Tagen machen? Und welche Relevanz hat diese Entscheidung für mein Glück in 10 Jahren? Ich mache mal ein Beispiel. Ja, wir haben was bestellt. In unserem Flur stehen 3 Paar Schuhe. Wir wissen nicht, welche sollen wir behalten. Und die stehen da schon ewig. Schon 3, 4 Tage stehen die da rum. Und das belastet ja auch, ne? So eine aufgeschobene Entscheidung, die stresst. Die stehen da und man will das eigentlich loswerden. Und irgendwie weiß man aber nicht, ja, welche nehme ich jetzt? Und sich das nochmal bewusst zu machen, wie entscheidend ist denn diese Entscheidung jetzt eigentlich für mein Lebensglück? Vielleicht ist sie wirklich entscheidend in 10 Stunden, weil da ziehe ich die an und da treffe ich vielleicht irgendjemand, der mich auf die Schuhe anspricht und da bin ich glücklich. Vielleicht, ja. Aber in 10 Tagen, in 10 Jahren ist es irgendwie relevant für mein Leben, welche Schuhe ich nehme. Und ganz häufig hilft diese Regel, diesen Erwartungsdruck rauszunehmen, dass diese Entscheidung jetzt perfekt sein muss und gibt uns so eine Perspektive. Ja, so what? Ja, entscheid dich, wie Kerstin gesagt hat, komm in eine Handlungsfähigkeit, mach einfach und dann wirst du schon sehen. Ja? Und ich finde, die ist sehr, sehr hilfreich, um diese aufgeschobenen Entscheidungen einfach mal loszulassen.
Das ist echt gut. 10, 10, 10. Wie beeinflusst mich die Entscheidung in 10 Minuten, in 10 Tagen und in 10 Jahren? Also in welchem Sinne? Genial. Finde ich schon ganz gut. Ihr Lieben, ich habe noch gefühlt 700 Fragen an euch und würde über das Thema wirklich noch total gerne weitersprechen. Zeitlich sind wir ein bisschen am Ende, auch nur ein bisschen, denn ein, zwei Fragen habe ich noch. Aber ich würde sagen, alles an Links, was möglich ist, an Podcasts, stellen wir hier unter diesen Podcast. Dann könnt ihr alle, die ihr uns zuhört, noch das eine oder andere nachlesen, nachhören und euch mit dem Thema weiterhin beschäftigen. Vorletzte Frage, Münze werfen. Ist das nicht eigentlich auch ab und zu mal eine gute Geschichte, Verena?
Das ist eine super Geschichte. Vor allem, wenn man in dieser Paralyse ist, in der ich vorher schon sprach, in der man nicht mehr weiß, was soll ich tun, ja, vielleicht zu verkopft ist, man kann vor lauter Kopf den Bauch nicht mehr hören. Es ist schon wirklich, hat Informationen und kann trotzdem nicht wissen, was man tut. Vielleicht ist es wirklich egal, vielleicht gibt es keine beste Option. Warum dann nicht einfach eine Münze werfen? Aber nicht, um die Münze entscheiden zu lassen. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, ja. Aber sobald die Münze in der Luft ist, gibt es vielleicht schon ein Gefühl, was man sich wünscht. Oder spätestens, wenn die Münze liegt, denkt man, ach Mensch, ich hätte doch lieber.
Genau mein Bild im Kopf gerade.
Das hilft, ne? Das hilft, das Gefühl zu aktivieren. Und deswegen ja, probieren. Es gibt auch noch www, ich kann mich nicht entscheiden.de, wer es digital möchte.
Den Link stellen wir hier auch noch mal drunter. Kerstin, Münze werfen oder eher
Ja,
nicht?
nee, ich muss tatsächlich sagen, mir ist genau das gleiche Bild gekommen. Ich habe überlegt, habe ich jemals die Münze geworfen und dann das gemacht, was runterkam? Nee, ich habe dann plötzlich entscheiden können. Die Systematik dahinter ist sehr interessant, aber nein, tatsächlich, insofern ist Münze werfen total klasse. Ja, mir fällt es tatsächlich nur nochmal zurück zu den Kindern und der Erziehung ein. Da hilft es tatsächlich, weil dann kann ich delegieren, dann bin ich raus, dann hat die Münze entschieden, dann gibt es keinen Streit. Aber ansonsten für die eigenen Entscheidungen, ja, bin ich dann doch oft noch selber am Ruder.
Ihr Lieben, ganz kurze Antwort. Ja, nein oder vielleicht. Wie gut bist du darin, Verena, Entscheidungen zu treffen als absoluter Profi auf dem Gebiet? Ja, nein, vielleicht. Tolle Antwort, ne? Wie gut bist du? Sehr gut, halb gut oder geht so?
Ich bin gut im Entscheiden. Doch, mache ich gut. Also ich mache ich auch gern. Ich bin gern im Lead und ich genieße das. Das ist auch eine Macht. Entscheiden ist Macht.
Kerstin, was würdest du über dich sagen?
Also ich persönlich, ja, nicht das, was andere. Ich werde besser. Ich werde besser.
Okay.
Es gibt aber Dinge, da bin ich jetzt schon super und es gibt Bereiche, da übe ich auch selber noch. Aber
Und das ist doch schön, oder? Dass man auch immer irgendwie auf dem Weg wohin ist. Ich kann für mich sagen, ich habe mitgenommen, man kann wirklich lernen, Entscheidungen zu treffen. Und wie erfolgreich die dann letztendlich sind, das liegt auch ganz persönlich bei mir. Für mich ist es immer so, manchmal schlafe ich einfach eine Nacht drüber und ich habe das Gefühl, am nächsten Morgen fallen mir manchmal Dinge einfach leichter. Und ich glaube, man muss so ein bisschen auch ablegen, das habt ihr mir mitgegeben, die Angst vor Fehlern. Also was kann schon ein Fehler sein, ja? Letztendlich, ich fand, es war ein super Thema und wir sollten uns noch mindestens 10-mal treffen und drüber sprechen. Ich danke euch für heute ganz, ganz herzlich. Wie gesagt, alles Wichtige, Wissenswerte, alle Links findet ihr nochmal unter diesem Podcast. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Kerstin Blumoser, lebenslangen Coach und systemische Beraterin. Danke, Kerstin.
vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und bei Dr. Verena Utikal, Entscheidungswissenschaftlerin und Expertin für Verhalten und Change. Auch dir, liebe Verena, herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Und euch einen schönen Tag.
Und dir danke, Denise.